Eierlikör und Jugendhilfe. Theoretisch in die Praxis. Der Podcast für Studis, BerufseinsteigerInnen und Interessierte. Wissenswertes aus Theorie und Praxis. Gelassen, informativ, humorvoll.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eierlikör und Jugendhilfe und ein frohes neues Jahr da draußen an alle Hörerinnen und Hörer. Wir sind heute mit einer neuen Folge am Start zu einem Thema, was doch ein bisschen ernsterer Natur ist: Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung. Und natürlich sind auch wieder Olli und Jana mit am Start. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Schönen guten Tag.
Und ja, wir freuen uns auf die Folge. Wir haben uns ein bisschen schon darüber ausgetauscht und merken doch, dass das Thema doch gar nicht so einfach ist. Also gerade bei dem Begriff Kindeswohl denke ich erstmal so, uff, was ist das denn eigentlich?
Was ist das eigentlich? Also wir fangen jetzt erstmal so an, wenn ich an Kindeswohl erstmal denke, ganz unwissenschaftlich und erstmal so frei raus, dann denke ich daran, dass es Kindern in Deutschland und anderen Regionen der Welt gut gehen muss, dass sie ein Recht haben auf ein gesundes, gutes Leben. Jetzt stellt sich schon direkt die Frage, was ist eigentlich ein gutes Leben? Und welche Rechte haben sie genau? Ich glaube, da kannst du was zu sagen, Olli, ne?
Mhm. Aber ich glaube, du hast das schon ganz gut gesagt. Also, dass es den Kindern gut geht. Mit allem, was dazu gehört. Dazu gehört natürlich, wenn du jetzt anspielst auf Kinderrechte, natürlich schon sowas wie Versorgung, also Versorgungsrechte. Aber auch sowas wie Schutzrechte und wir haben ein paar Mal auch schon darüber gesprochen, auch sowas wie Partizipationsrechte. Also diese drei Kinderrechte muss man, glaube ich, auf jeden Fall nennen, wenn es um Kindeswohl geht. Besonders natürlich erstmal diese ganz bodenständigen Versorgungsdinge, ne? Also dass es jemandem gut geht, was zu essen hat, gewaltfrei aufwachsen kann, in der Umgebung aufwachsen kann, wo es ihr oder ihm gut geht. Und das Kind oder der junge Mensch geschützt ist und im Idealfall dann natürlich auch noch beteiligt wird und nicht über den Kopf hinweg Dinge entschieden werden.
Also du hast das genau in diese drei Überbegriffe gut zusammengefasst. Es gibt unterschiedliche Bedürfnistheorien, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber es gibt unterschiedliche Bedürfnisansätze davon. Ganz bekannt, wenn man an Bedürfnisse denkt, ist, glaube ich, immer zuerst die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Wobei ich da einmal kurz sage, kennst du, ne?
Ja, kenn ich schon, kann ich ja alles aufzählen,
was da. Nee, die müsste ja nicht auswendig gelernt haben. Aber was immer wieder da mir auffällt, ist, dass Maslow selbst gar nicht gesagt hat, dass es um eine Pyramide geht, sondern er einfach mal diese Bedürfnisse aufgezählt hat. Und ich finde, wenn man jetzt bei den Kinderrechten mal bleibt, dann kann man zum Beispiel da auch noch hinzufügen, dass für die Grundbedürfnisse eben total entscheidend sind. Also Liebe, Akzeptanz, Zuwendung, Respekt von Bindung und sozialen Beziehungen, psychische und physische Versorgung, Ernährung, die Sicherstellung von Gesundheitsbedürfnissen, aber auch der Schutz vor Gefahren, vor materieller, emotionaler und sexueller Ausbeutung sowie die Sicherstellung von Förderung von Wissen und Bildung. Das sind eben so zentrale Grundbedürfnisse, die auch in der UN-Kinderrechtskonvention vorkommen, das eben Kindeswohl mit einschließt.
Wobei man, glaube ich, schon natürlich dazu sagen muss, dass wir gerade bei dieser Kindeswohl oder bei diesem Begriff auch gewisse Schwierigkeiten haben, natürlich rechtlich, weil es ein unbestimmter Rechtsbegriff ist. Das heißt, gerade wenn es um die Gefährdung des Kindeswohles geht, ist es natürlich extrem herausfordernd, dann genau sozusagen einschätzen zu können oder belegen zu können, was ist jetzt eigentlich genau das Kindeswohl. Das heißt, das ist ja ein doch sehr individueller Prozess, weshalb wir in dieser Folge heute ja auch so ein bisschen für die angehenden oder schon aktiven Fachkräfte ja auch was zu Gefährdungseinschätzungen sagen wollen. Mike, du guckst so aufgeregt.
Nee, nicht aufgeregt, aber ich glaube, ein Aspekt ist noch ein bisschen zu kurz gekommen. Also wenn wir uns jetzt fragen, was ist denn Kinderschutz? Und da haben wir ja auch jetzt in der im Fachdiskurs ja auch eine lange Auseinandersetzung jetzt mit eigenen Verfehlungen in pädagogischen Einrichtungen. Es geht ja nicht nur darum, dass es Kindern zu Hause bei ihren Eltern gut geht, in Herkunftsfamilien gut geht, sondern auch, dass es in auch pädagogischen Einrichtungen den Kindern gut geht, ne? Und die ganze Debatte um Schutzkonzepte und so weiter kommt ja eigentlich auch daher, dass gerade so diese klassischen Fälle so aus den Heimerziehungen so der 50er, 60er Jahre, aber auch Odenwaldschule war ja ein Riesenthema, wo Kinder eben nicht gut aufwachsen konnten, ne, wo Kinder eben auch massiv zu Schaden gekommen sind und gerade eben nicht auf diese Bedürfnisse, die du ja gerade genannt hattest, Jana, geachtet wurde. Und ich glaube, das ist auch nochmal gut, das nochmal so vorwegzuschalten, dass alles, was so darunter fällt, die ganzen fachlichen Auseinandersetzungen, damit mit den Fragen von, wie kann es Kindern eigentlich an den Orten, wo sie aufwachsen, gut gehen, dass das eben mit Kinderschutz grob quasi umschrieben ist.
Wir wollen euch aber auch noch nicht so viel zu diesem institutionellen Kinderschutz erzählen. Das machen wir nochmal in einer späteren Folge. Heute soll es erstmal darum gehen, was ist eigentlich Kindeswohl, Kindeswohlgefährdung, vor allem in Familien, im Aufwachsen der jungen Menschen, wenn sie noch nicht in einer pädagogischen Institution wie der Heimerziehung oder so sind. Wir werden aber nochmal auf Schutzkonzepte und so, da wird sicherlich auch noch eine Folge zu geben, weil das einfach ein großes, spannendes Thema ist, mit dem wir uns auch lang und breit beschäftigt haben. Ich würde aber erstmal nochmal so ein bisschen auf Zahlen eingehen, denn wenn wir so das Recht betrachten, vor allem der Paragraph 8a im SGB 8 ist ja für, da steht genauer drin, was eine Kindeswohlgefährdung ist, aber auch 1666 BGB implementiert so was oder beschreibt, was Kindeswohl ist, nämlich das körperliche, geistige und seelische Wohl. Und wenn das eben nicht entsprochen wird, dann darf man eben oder dann darf das Jugendamt eben eingreifen. Und Meldungen nach 8a gab es im Jahr 2023 211.695. Davon waren dann 34.000 akut gefährdet, 29.000 latent gefährdet, 68.900 erhielten eine Hilfe, aber es wurde keine Kindeswohlgefährdung festgestellt. Und in 80.000 Fällen ungefähr wurde kein weiterer Hilfebedarf festgestellt. Also so viele Meldungen um Kindeswohl sind eingegangen. Und wir haben hier ja Experten mit am Tisch, die eigentlich auch nochmal beschreiben können, was ist eigentlich so eine Kindeswohlgefährdungsmeldung?
Vielleicht einmal vorweg, weil das, glaube ich, ganz gut passt da zu deinen Zahlen ja auch. Also was natürlich schon stattgefunden hat, das hast sowohl du ja eben, Mike, gesagt, als auch du, Jana, jetzt ist eine Sensibilisierung, darauf zu achten, auf diese jeweiligen Punkte, sowohl mit diesen medial ziemlich heftigen Fällen, die durch die Zeitungen und Nachrichten gegangen sind, als auch innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe, die natürlich eine ganze Menge, was da vorgefallen ist. Und dann natürlich auch, es haben sich alle auf den Patt gemacht und haben dieses Thema für sich als extrem bedeutsam erkannt und sind immer noch, glaube ich, in so einem Sensibilisierungsprozess. Wenn wir zu den Schutzkonzepten kommen, da wird das ja nochmal ganz präsent. Aber ich sag mal so, ab 2000, 2004, 2005 oder sowas hat das ja auch in der Kinder- und Jugendhilfe deutlich Einzug genommen. Das vielleicht nochmal vorweg, also dass man darauf schaut. Und wie man darauf schaut, dann ist, haben wir eben schon gemerkt, wir haben ja schon ganz viele Punkte jetzt aufgeführt, nach denen man gucken kann. Und da ist es in der Praxis natürlich so, dass man natürlich erstmal aufmerksam mit den Adressatinnen, wenn wir jetzt in der Kinder- und Jugendhilfe sind und haben das Gefühl, da ist ein junger Mensch, da ist bezüglich des Kindeswohls, liegt eine Gefährdung vor, erstmal sensibel wahrnehmen zu können, was da überhaupt passiert. Und da gibt es ja verschiedene Hilfsinstrumente auch, die sich in dieser Zeit ja auch entwickelt haben, in der eigentlich jedes Jugendamt oder jedes Landesjugendamt ja auch Empfehlungen herausgegeben hat, diese Gefährdungseinschätzungsbögen, auf die willst du, glaube ich, hinaus, Jana, oder an was hast du gerade gedacht, als du die Frage?
Ich hatte ja danach gefragt, was so eine Kindeswohlgefährdungsmeldung erstmal, so ist. Was das ist für euch so.
Ja, das ist das Wahrnehmen einer Gefährdung des Kindeswohles und ist dann erstmal natürlich innerhalb des Teams ein Austausch. Was beobachten wir da, was nehmen wir da wahr, wie nimmst du das wahr, vielleicht auch mit dem Kind oder Jugendlichen, jungen Menschen im Gespräch sein. Und dann ist das ja erstmal ein formal relativ geregeltes Verfahren, so, also wo dann ja auch insofern eine erfahrene Fachkraft hinzugezogen wird, bevor man dann letztendlich eine Meldung an das Jugendamt, also den öffentlichen Träger, macht.
Ja, ich glaube, bevor wir da jetzt noch in die weiteren Schritte gehen, wie das konkret, vielleicht haben wir auch die Fallbeispiele vielleicht dafür. Ich glaube, was nochmal wichtig ist, glaube ich, zu gucken, ist, dass hinter diesen Einschätzungen ja der Grundgedanke steht, dass Gefährdungen immer komplex sind. Gefährdungen sagen immer komplex und nicht, sagen wir mal, so monokausal sind und immer individuell im Einzelfall bewertet werden müssen. Deine Frage war ja, was bringen diese Checklisten? Ich glaube, die geben schon eine Orientierung, auch so diese Fluss- oder Verfahrensabläufe. Ne? Was mache ich dann? Was mache ich dann? Da gibt es ja jede Menge von. Ich glaube, trotzdem ist es eben der Grundgedanke, glaube ich, dass durch diesen, also 8a und Paragraph 1666 BGB ja erstmal ein sehr fundamentaler Eingriff in das Elternrecht vorgenommen wird. Und da muss man natürlich, Sensibilisierung hast du gerade gesagt, Olli, natürlich gut abwägen zwischen, sag ich mal, so einer Hilfe- und Kontrollorientierung, dass man gut guckt, dass die Sachen ernst nimmt, aber natürlich auch systematisch multiprofessionell abwägt, was könnte denn dahinter stehen? Und ich sag mal, diese vier klassischen Gefährdungsarten, ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt schon genannt hatten, aber dass wir eben sowohl körperliche, physische Gewalt haben, sexualisierte Gewalt, psychische Gewalt und Vernachlässigung. Das sind eben diese vier großen Bereiche, die aber immer natürlich sich auch überschneiden können. Ich würde behaupten, wenn es um sexualisierte Gewalt geht, spielt psychische Gewalt und körperliche Gewalt ja immer auch eine Rolle. So. Und ich glaube, der Grundgedanke ist erstmal bei diesen Gefährdungseinschätzungen, dass man quasi alles in einen Topf wirft, alle Wahrnehmungen in einen Topf wirft und erstmal guckt, was ist eigentlich dran. Also so ein Negativbeispiel ist ja so, ich hatte mal eine Kollegin, die gesagt hat, ja, wir haben hier ein Kind, das isst den ganzen Tag nur Döner. Wo ich gesagt habe, ja, lecker. Fast, na, Eierlikör ist doch noch ein bisschen besser. Aber wo ich jetzt sagen würde, ja, das ist, sag ich mal, aus ernährungspädagogischer Sicht vielleicht nicht schön, aber da würde ich jetzt erstmal sagen, wenn alles andere läuft und das Kind was zu essen bekommt und alles andere, wie gesagt, gut funktioniert, wäre das für mich jetzt kein Grund, ins Elternrecht einzugreifen, was ihr wieder seht.
Ja, also macht ja regelmäßig Sport vielleicht auch. Dann sieht es noch nicht in körperlicher.
Wir haben über mein Gewicht noch nicht gesprochen.
Über einen Weihnachtsspeck haben wir nicht. Interessiert mich ja auch noch, ob ihr überhaupt hier das Eierlikörrezept über Weihnachten zusammengebraut habt, weil das war ja in der letzten Folge im Dezember, kurz vor Weihnachten war es ja Eierlikörrezept. Ich habe es nicht geschafft.
Du meinst? Ich habe mich nicht getraut, weil ich hatte schon so viel Kalorien-Overload durch Schokolade. Und deswegen.
Aber deswegen ist ja gut, dass wir einen vor uns stehen haben, weil ich habe mich um euch gekümmert und wir haben ja jetzt einen vor uns stehen, deswegen mal kurz, können wir kurz anstoßen. Wir
sind ja auch vor genau einem Jahr gestartet.
Ja. Ne?
Da haben wir auch noch ein Jubiläum jetzt.
Haben wir Jubiläum, ja, so ungefähr, ja.
Ja gut, dann in Prost.
Dann da auch noch ein bisschen regelmäßiger in der Folge mal ein Eierlikör getrunken. Das hat mir ein bisschen
schleifen lassen, aber
nachlässig, damit es auch nicht zu angreifbar wird oder Leute sich aufregen, dass da Eierlikör vorkommt. Aber was ich noch mal eben gedacht habe, Mike, mit der unterschiedlichen Rolle oder Funktion, dass natürlich der öffentliche Träger, das Jugendamt, natürlich in der Rolle des Wächteramtes auch noch mal eine andere Rolle hat, als jetzt die freien Träger, die bei denen dann wahrscheinlich die Kindeswohlgefährdung zuerst auffällt. So, ne, und die natürlich auch schauen müssen, dass sie sowohl den jungen Menschen mitnehmen, als auch im Idealfall natürlich auch die Eltern, mit denen sie ja auch, wenn es jetzt so zum Beispiel im Kita-Bereich ist oder sowas, ja auch langfristig weiter zusammenarbeiten möchten und müssen. Von daher ist man da auch nochmal, glaube ich, in unterschiedlichen, nicht nur in unterschiedlichen Verfahren unterwegs, sondern auch in unterschiedlichen, muss unterschiedlich reflektieren, was mein pädagogisches Verhalten dann natürlich auch macht mit meiner zukünftigen pädagogischen Arbeit. Vor allem geht es natürlich um den Schutz, aber natürlich auch um die weitere Arbeit. Denn es endet ja nicht mit der Feststellung der Kindeswohlgefährdung, sondern dann geht es ja eigentlich erst los, daran zu arbeiten. Und das ist natürlich dann die pädagogische Fachkraft, die das Kind kennt und die Eltern kennt, natürlich auch nochmal mehr gefragt, als jetzt vielleicht das Jugendamt, was noch eine weitere Hilfe vermittelt.
Also fassen wir nochmal kurz zusammen. Eine Kindeswohlgefährdung ist ein Verstoß gegen die Grundbedürfnisse eines Kindes. Dann ist eben eine Fachkraft, aber seit 2005 auch Ärztinnen, andere Fachkräfte, die eben dazu verpflichtet sind, auch eine Meldung dann ans Jugendamt zu machen. Aber ganz, ganz wichtig ist eben, dass diese Meldung nicht einfach so passiert aus dem, rufe ich einfach schnell beim Jugendamt an, sondern dass es für dieses Verfahren auch einfach im Paragraphen 8a einen sehr strukturierten Prozess eigentlich vorgesehen ist, der nicht in der Praxis immer so gemacht wird tatsächlich. Aber eigentlich ist es so vorgesehen, dass man eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuzieht, die Person Sorgeberechtigten mit den Kindern und Jugendlichen spricht und dann eben erst diese Meldung an das Jugendamt macht. Und dann kann man, ob man dann sowas meldet, wie Mike eben angesprochen hat, dass das Kind nur Döner zu essen bekommt, das wäre ja erstmal das Grundrecht auf Ernährung, wäre ja an der Stelle gestillt. Ich mache im Seminar oft das Beispiel, wie sieht es denn mit Eltern aus, die Alkohol trinken? Wenn die jetzt aber Alkohol trinken und es ständig, also das machen, wenn die Kinder im Bett sind, ist das ja was vollkommen anderes, als wenn die Mutter sich auf dem Spielplatz mit ihren Kindern, soll vorgekommen sein, einen Jägermeister reinziehen auf dem Spielplatz. Also das ist ja eine ganz andere Pointe. Und wenn man nur darüber spricht, die hat Alkohol getrunken, dann kann das ja auch das Glas Rotwein zu Weihnachten gewesen sein. Aber es kann eben auch der Jägermeister auf dem Spielplatz gewesen sein. Und das muss man natürlich, man muss viel mehr wissen darum, um einfach erstmal das Kindeswohl einschätzen zu können.
Einzelfall, ja genau. Auch die Komplexität, die du ja auch eben, Mike, angesprochen hast. Und ich sag mal jetzt, letztendlich kommen wir dann natürlich auch viel in den Bereich, wo dann letztendlich Gerichte entscheiden müssen darüber, ob das Kindeswohl gefährdet ist und wo wir mit unseren pädagogischen Dingen dann natürlich auch irgendwo an unsere Grenzen kommen. Denn es ist natürlich auch ein Grundrecht der Eltern, die Kinder erstmal zu erziehen, wie sie das wollen. Und es ist natürlich auch dann ein massiver Eingriff in das Grundrecht. Von daher muss das natürlich im Zweifelsfall dann auch vom Familiengericht dann überprüft werden. Also zum Beispiel, wenn jetzt eine Familie da ist, wo vielleicht jemand drogensüchtig ist, aber bereit ist, in Therapie zu gehen oder schon einen Therapieplatz hat, kann durchaus auch das Gericht zu der Einschätzung kommen, dass sozusagen das auf einem guten Weg ist. Und deswegen, wenn wir jetzt in Richtung in Obhutnahme oder andere stationäre Maßnahmen denken, nicht vielleicht das Kind aus der Familie herausgenommen werden muss. Also das ist im Einzelfall, glaube ich, was immer geprüft werden muss und wo auch dann letztendlich die Gerichte eine große Rolle spielen.
Ja, das ist die Frage, die passt ja auch ganz gut zu den Hilfen zur Erziehung, die wir ja schon gehabt haben. Also die Hilfen zur Erziehung sind ja auch geeignet, können ja auch so durch das Gericht auch angeregt werden, geeignet auch eine akute vielleicht nicht, aber zumindest eine Gefährdung auch abzuwenden perspektivisch, um zu sagen, okay, ja, und Frau Müller, bitte, ne, Sie müssen jetzt das und das machen, ne, damit das irgendwie auch weiter funktioniert. Die Option gibt es ja auch noch. Also häufig so in den Medien hat man immer das Gefühl, es gibt nur schwarz oder weiß. Also das Jugendamt hat quasi entweder nichts gemacht oder das Jugendamt hat quasi in das Elternrecht eingegriffen und Kinder aus der Familie genommen oder wie auch immer. Also ich glaube, das ist ja auch nochmal wichtig, koppelt ja nochmal so ein bisschen zurück an unsere Folgen zu den Hilfen zur Erziehung, welche Möglichkeiten es ja auch gibt in solchen Fällen. Das sind ja nicht nur Hilfen, die dafür da sind für Leute, die jetzt sagen, ach, ich brauche jetzt übrigens Hilfe, sondern auch in solchen Fällen, wenn von außen irgendwie festgestellt wird, oh, da läuft vielleicht irgendwas nicht so gut und es gibt eben diesen Einschätzungsprozess und das Jugendamt muss sich dann eben danach, ne, nach so einer Meldung ja auch einen Eindruck verschaffen von der Familie, dass eben das auch eine Option sein kann, ne? Dass eine Hilfe da oder so eine Gefährdung auch darüber eine Kindeswohlgefährdung abgewendet werden kann.
Das definitiv. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch Priorisierung natürlich. Ich sag mal, wenn jetzt Gefahr in Vollzug ist, ist es auch nochmal eine ganz andere Sache. Dann wird nicht jetzt noch eine große Einschätzung mit 1000 Kollegen und insofern erfahrene Fachkraft gemacht. Da muss es schnell gehen. Da kann es durchaus ja auch mal sein, dass die Polizei in eine gewisse Situation kommt. Deswegen werden wir in der nächsten Folge im Februar uns auch nochmal mit der Inobhutnahme beschäftigen, weil das sozusagen eine besondere Form nochmal ist, des schnellen, zügigen Reagierens auf Kindeswohlgefährdung. Aber ich habe ja nochmal so einen Bogen rausgesucht, so, den man für die Gefährdungseinschätzung nutzen kann. Habe einfach mal ganz wirr im Internet nachgeguckt und da gibt es viel ja auch solche Ampelbögen, also die Fachkräfte, die in der Praxis tätig sind, die wissen ja vielleicht, da gibt es manchmal so rot, grün, gelb und dann soll man eine Einschätzung treffen. Das ist sozusagen für die Fachkräfte ganz hilfreich für eine Sensibilisierung. Und in diesem Bogen, den ich jetzt hier habe, Jana, du möchtest ergänzen, oder?
Genau, und also warum gibt es eigentlich diese Bögen? Darauf möchte ich nochmal hinaus. Und es war einfach in den 90er Jahren so, dass ganz viel Unsicherheit in den Jugendämtern vorgeherrscht hat. Wie erkenne ich eigentlich eine Kindeswohlgefährdung, bis es dazu kam, dass Jugendamtsmitarbeitende vor Gericht saßen und nicht, weil sie eine Kindeswohlgefährdung nicht erkannt haben. Und man sehnt sich eben nach dieser Sicherheit. Und diese Bögen, finde ich, geben so ein bisschen eine Scheinsicherheit. Mhm.
So ein Risiko, finde ich. Also wenn man sich sehr, sehr stark darauf verlässt.
Ja.
Ja, definitiv. Auf der anderen Seite ist es natürlich für das erste Sensibilisieren nicht verkehrt so, ne? Also diesen Bogen, den ich jetzt hier vor mir habe, die haben zum Beispiel den roten Bereich akute Kindeswohlgefährdung, bei dem sofort das Jugendamt informiert wird, ohne Einbezug der Eltern. Da sind dann so Sachen drin wie körperliche Verletzungen, Auffälligkeiten, Misshandlungen, das Kind berichtet über sexuellen Missbrauch, das Kind will nicht mehr nach Hause gehen, bittet um Hilfe. Das sind natürlich schon so Punkte, wo man dann auch als Fachkraft so ein bisschen sich entlanghangeln kann. Natürlich ist es dann, wenn wir jetzt, ich sag mal, gerade wenn es diese Graubereiche gibt oder sowas, ne, wo man dann vielleicht in dem zweiten Teil dieses Bogens ist, wo man dann nur noch grün oder gelb, also schlechter Pflegezustand, nicht gewaschen, Zähne mit Karies, keine Zahnpflege, Kleidung ist kaputt, solche Dinge, das trage ich dann vielleicht gelb ein, aber ist natürlich dann schwieriger. So, ne? Und da kann es natürlich sein, dass wenn ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich die meiste Zeit nur gelb angekreuzt oder grün, kann ich jetzt abheften den Checkzettel da und brauche nichts machen. Das ist wahrscheinlich das, worauf du hinaus willst. So, ne? Also man muss mit diesen Bögen vorsichtig sein, aber sie sind durchaus wichtig, um den Blick zu schärfen auf verschiedene Aspekte. Ne?
Und deswegen ist auch an der Stelle ja die insoweit erfahrene Fachkraft auch nochmal gut, um das mit jemandem zu besprechen. Und da insoweit erfahrene Fachkräfte sollten nicht direkt mit diesen Fällen in Zusammenhang stehen oder mit diese Fälle kennen, sondern von außen das Gesagte nochmal betrachten. Man kann das beraten und dann eben diese Eintragung vielleicht nochmal genauer vornehmen. Aber genau, ich finde, solche Bögen geben ein bisschen eine Scheinsicherheit. Und natürlich muss man sich immer auch auf sein Gefühl als Sozialarbeiterin verlassen. Und davon gehe ich aus, dass alle unsere Zuhörerinnen natürlich dieses Gefühl auch erstmal haben. Und wenn sie da was merken, dass man das auch einfach dann weiter bespricht und daran bleibt.
Was mir dazu aber einfällt ist, ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich muss gerade selber mal an eigene Fälle zurückdenken, Erziehungsforschung ist ja häufig eher so, dass es so Grenzbereiche sind, wo es vielleicht eine Kindeswohlgefährdung sein könnte. Aber wie wichtig sind auch die Reflexion eigener Werte, Normen und Vorstellungen an der Stelle? Weil ich das auch im Seminar immer wieder erlebe, dass ich mit Fallbeispielen arbeite, dass noch Studierende sagen, ja, das ist doch eine Kindeswohlgefährdung. Also da muss doch sofort harter Eingriff ins Elternrecht und eigentlich sollten die Eltern ihre Elternrechte verwirkt eigentlich. So, also wo dann aber anhand der Beschreibung und so, wenn man so ein bisschen schon auch ein paar Erfahrungen hat, man sagen würde, naja, also das ist das eigentlich schon eine Kindeswohlgefährdung oder idealisiert man da nicht so eigene Familienvorstellungen, die man dann so hat, vielleicht, weiß nicht, wie euch das so ergangen ist. Also ich finde das jetzt auch gerade mit Blick auf unsere HörerInnen auch nochmal wichtig, eigene Werte und Vorstellungen zu reflektieren zur Erziehung und Familie. Weiß nicht, wie euch das so ergangen ist in solchen Fällen, weil das finde ich an der Stelle auch nochmal wichtig.
Ja, definitiv. Also ich habe das, wenn ich jetzt so zurückdenke, häufig so bei so religiösen Fragen, kulturelle Praxis, sowas, dass es da so gewisse Werteunterschiede zu meinem Wertegerüst da manchmal gibt, wo man dann schon guckt, da ist ein junges Mädchen, die eine gewisse Rolle da irgendwie aufgedrückt bekommt und eigentlich gerne, was weiß ich, mit einem Partner zusammen sein möchte, der, was weiß ich, aus einem anderen Kulturkreis kommt oder sowas. Ne? Und das ist natürlich schon, was die psychische Gesundheit und den Druck der Eltern angeht, ist schon schwierig. Ja, und ich sag mal, das ist natürlich dafür, gibt es ja auch diese ganzen Werkzeuge von Professionalität, Supervision und diese Dinge, um mit diesen Fragen dann auch das da nochmal zu besprechen, weil da bringt mir meine Checkliste jetzt auch nichts, wenn ich das eingekreuzt habe.
Und dann stellt sich ja auch, also genau, Supervision sagst du gerade, weil da das ist einfach dann nochmal der Raum, wo Fachkräfte ihre eigenen Werte, ihre eigenen Familienbilder ja auch hervorragend reflektieren können, weil man ja auch einfach geprägt ist durch eigene Familien, durch eigene Familienvorstellungen und wenn die dann bei einem Kind nicht zu 100% zutreffen, wann ist es eigentlich erforderlich, dass das Jugendamt eingeschaltet wird? Aber zum Beispiel bei so, und was natürlich viel einfacher ist, ist, wenn es um körperliche Dinge geht und Kinderärztinnen mit drin sind. Ich habe eben gesagt, dass das 2005 war, aber es war 2012. Seitdem sind Kinderärztinnen verpflichtet, auch das dann direkt zu melden. Und dass man das den Kreis einfach nochmal erweitert hat, ist ja im Sinne des Kinderschutzes sehr gut. Und ich glaube, da sind wir aber einfach noch so sehr am Anfang, wie wir eigentlich gut Kinder schützen können in Familien mit unseren eigenen Familienbildern und so.
Ich finde es vielleicht abschließend, die Zeit rennt ja schon wieder so ein bisschen zu gucken auf die ja, Gewaltorte, weiß ich gar nicht, aber so das Thema Medien fände ich da auch nochmal sehr spannend zum Thema Kinderschutz, weil ich sag mal, die klassischen Orte sind ja eben so dieser familiäre Kontext, ne, dass man sagt, okay, in der Familie, da läuft irgendwie einiges schief, da gibt es vielleicht Gewalt oder da gibt es vielleicht, was ja bei so sexualisierter Gewalt häufig irgendwie ist, im familiären Nahraum irgendwie Situationen, wo es da irgendwie Übergriffe gibt und so weiter oder auch unter Peers selber, also Peergewalt ist ja auch ein großes Thema, aber ich finde so dieser ganze Bereich, so Gefährdungen im Online-Bereich, also wenn wir jetzt zum Beispiel an Cyber-Grooming denken oder sowas, aber auch grundsätzlich so Gefahren im Netz, fände ich vielleicht abschließend so als nochmal Weitung des Themas vielleicht auch nochmal interessant.
Und da ist einfach zu sagen, dass wir da ja einfach noch nicht so weit sind, dass wir schon Lösungen unseren Zuhörerinnen präsentieren können, weil da steckt die ganze Debatte eigentlich noch in Kinderschuhen, wie wir mit Veröffentlichungen von Bildern von Kindern und Jugendlichen, vielleicht auch zu gewerblichen Zwecken, wie wir damit eigentlich umgehen, das kann ja auch eine Kindeswohlgefährdung sein. Aber wir sind in diesen Debatten um Kinderschutz, um Kindeswohl an einigen Stellen einfach noch sehr unsicher und noch gar nicht weit, so wie wir eigentlich sein müssten. Wolfgang Schröer hat das mal auf einer Tagung mit einem Flugzeug verglichen, was in der Luft ist, aber eigentlich gar keine Sicherheitsbelehrung hatte. Und wir fliegen und wissen noch gar nicht, wie wir landen sollen. Und wir sind eigentlich unsicher und sind da jetzt so in der Luft und wissen gar nicht so richtig, wie ist das jetzt hier eigentlich? Und jetzt müssen wir mal kurz überlegen, welche Sicherheitsvorschriften brauchen wir eigentlich, um gute Kinder- und Jugendhilfe, gut Kinder und Jugendliche zu schützen. Und das sollte eigentlich viel mehr zentraler Auftrag von allen Fachkräften sein.
Aber ich glaube, so sehr ich dem auch zustimme, dass sich natürlich schon eine ganze Menge getan hat. Also wenn man jetzt mal zum Beispiel, jetzt mal nur noch mal letzter Blick vielleicht, bevor wir zur Supervisionsfrage kommen, noch mal auf die ganz Kleinen, die sich noch gar nicht äußern können. Da gibt es ja doch schon einige Instrumente, ob das jetzt irgendwie Eltern, die den U-Untersuchungen fernbleiben, ob das Willkommensbesuche des Jugendamtes sind, ob das die ganze Debatte zu frühen Hilfen, Familienhebammen und so weiter. Da gibt es ja durchaus doch schon eine ganze Menge sowohl Sensibilisierung als auch, man hat das Netz enger geknüpft, dass da weniger durchfallen. So, ne? Und ich glaube, dass man das auch schon mal positiv hervorheben sollte, dass es an den verschiedenen Stellen. Und dann muss man natürlich auch mal mit dem Alter gucken. Natürlich wird es dann mit zunehmendem Alter bei Jugendlichen auch vielleicht dann nochmal komplizierter bei gewissen Einschätzungsdingen, beziehungsweise die sich selber ja auch äußern können.
Ja, und also Kinder und Jugendliche, dass die halt, also dass man da einfach aufs Alter schauen muss, ist, glaube ich, nochmal sehr, sehr wichtig, dass man da nicht ein Patentrezept für eine Altersspanne hat. Und das ist einfach ganz klar. Und dass diese Bögen auch individuell auf Altersgruppen und so weiter angepasst sein müssen, das ist auch einfach so. Und da müssen wir einfach genau schauen, inwieweit kann man diese Bögen noch weiter verbessern. Wolfgang Schröer hatte sein Bild eher auf Schutzkonzepte bezogen, aber ich finde, das passt trotzdem zu dieser ganzen Kinderschutzdebatte einfach sehr, sehr gut.
Ja, würde ich euch zustimmen. Ich finde noch einen Satz zu diesem Kinderschutz und Medien und so, das finde ich wirklich auch insofern interessant, weil wenn ich sage, okay, es gibt ja zunehmend, sag ich mal, so Family-Blogs oder Insta-Moms, die dann irgendwie den ganzen Alltag ihrer Kinder filmen und präsentieren. Ich würde jetzt, glaube ich, nicht so weit gehen, gerade vom Gefühl, dass ich sage, das ist jetzt eine akute Kindeswohlgefährdung. Aber ich finde trotzdem den Blick darauf spannend. Also ich finde ja immer so neue Themen auch spannend, die sich so entwickeln. Ne? Und das finde ich schon auf jeden Fall auch nochmal wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil da ja schon, sage ich mal, das Elternrecht ja auch irgendwie konfliktiert mit den Kinderrechten. Also ab wann hat ein Kind eigentlich ein Recht, sage ich mal, auf sein eigenes Bild oder was mit dem Bild passiert, mit Bildern passiert? Und das finde ich auf jeden Fall eine spannende Debatte, die so ganz soft daherkommt. Ne? Also man würde ja sagen, naja gut, das ist ja jetzt keine körperliche Gewalt oder so. Aber ich finde es trotzdem so ein Themen, die ich spannend finde, die gar nicht so richtig reflektiert werden. Die natürlich aber wahrscheinlich so im Grenzbereich sind. Ich sag mal Stichwort Döner, wo man natürlich gucken muss. Ne? Aber ich finde das ein spannendes Thema.
Ja, total. Also es ist ein spannendes Thema und da wird sicherlich die nächsten Jahre noch einiges passieren. Da gibt es mittlerweile erste Ideen, dass man vielleicht Kinder unter 6 aus dem Internet ganz fernhält, weil die können sich noch gar nicht äußern und Kinder ab 7 werden gefragt oder so. Aber ja, wir werden das Problem heute nicht lösen können.
Oh, das war schade.
Du hättest es dir so sehr gewünscht und unsere Zuhörerinnen hätten uns sich auch bestimmt so sehr gewünscht, dass wir ihnen heute ein Buch präsentieren, ein Rezept. Das wünschen sich ja oft irgendwie Studis, soziale Arbeit, aber gerade bei diesem Thema gibt es das nicht. Es ist so viel zu betrachten, so viel nebenher mitzudenken, dass man auch manchmal die Bögen vergessen kann und mit einer insoweit erfahrener Fachkraft, einem guten Team, einem guten Vorgesetzten sich beraten sollte, damit man eben gut eine Kindeswohlgefährdungseinschätzung machen kann und diese Meldung ans Jugendamt geben kann. Was dann damit passieren kann, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vorab möchte ich aber noch meine Supervisionsfrage stellen.
Endlich.
Ja, manchmal denke ich ja, vielleicht vergisst es ja heute.
Heute nicht, nein.
nein, ich habe es nicht vergessen. Beim Thema Kindeswohl, also ich finde, da steckt ja so der Begriff Wohl drin. Und da nochmal die Frage an unsere Zuhörerin: Wann habt ihr euch mal richtig, richtig wohl gefühlt? Und was braucht ihr dafür, um euch richtig, richtig wohl zu fühlen? Und damit, mit diesem warmen Gefühl vielleicht, verabschiede ich euch für heute. In der nächsten Folge sprechen wir über Inobhutnahme, also wenn eine Kindeswohlgefährdung vom Jugendamt entschieden wurde. Wie geht es dann weiter?
Nicht so viel verraten.
Nicht so viel verraten. Und eine Sache wollte ich auch noch eben sagen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Der Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag in Leipzig steht bevor im Mai und ihr könnt euch dazu schon anmelden. Gibt schöne Veranstaltungen. Wir sind auch bei mindestens 2, vielleicht sogar 3. Eine kleine Überraschung kommt in den nächsten Folgen noch dabei. Mhm. Also Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag in Leipzig im Mai. Meldet euch da gerne mal zu an, ist kostenfrei und bietet viele schöne Veranstaltungen der Fachwelt zu ganz vielen Themen, die auch bei uns vorgekommen sind.
Wir freuen uns, euch da zu sehen.
Auf jeden Fall. Und nochmal kurzer Hinweis auf unsere E-Mail, info@eierlikör mit Ö.
Ne? Mhm, richtig.
Und jugendhilfe.de, korrekt?
Genau, ja.
Genau, nochmal.
Wenn's oder? Gibt. Minus Jugendhilfe?
Ja, jetzt bin ich ganz sicher geworden.
Ich weiß es auch nicht mehr. Ja. Schaut in die Beschreibung, da steht das genau drin. Eierlikör minus Jugendhilfe, glaube ich. Aber Guckt lieber selber nochmal nach, wir wissen selber nicht mehr.
Wir wissen selber nicht.
Wir sind schon mal Kinder- und Jugendhilfe.
Schönen Tag.
Ciao. Tschüss.